SWR 2 Kultur aktuell.
Es mag auch daran liegen, dass sich Streaming-Abrufzahlen leicht manipulieren lassen und vielleicht hat stellenweise wirklich die Mafia ihre Finger im Spiel. Aber die Zahlen sprechen dennoch eine klare Sprache. Gangster-Rap ist in Deutschland zurzeit vielleicht die populärste Musikrichtung. Musik über Drogendealer, Zuhälter, fiese, egoistische Typen mit protzigen Karren und nihilistischem Weltbild. Popkultur als Ausdruck sozialer Konflikte, so beschreibt das Martin Seliger. Er hat gerade eine Soziologie des Gangster-Rap vorgelegt. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Herr Seliger, Sie haben sich exemplarisch 5 Autobiografien von Gangster-Rappern genauer angeschaut. Was für ein Bild zeichnen die denn von sich selbst?
Die zeichnen ein differenziertes Bild. Das ist jetzt vielleicht für einige überraschend, aber das meine ich durchaus ernst. Also das sind Geschichten bei also Massiv, Bushido und dem Bonner Rapper Xatar, die ich als Ausdruck einer migrantischen Aussteigermännlichkeit dargestellt habe. Wie vom Rande der Gesellschaft sich ein Weg gebahnt wird an die Spitze auf den Rap-Olymp oder so. Und dieser Weg, der verläuft keineswegs gerade, sondern in allen Fällen über Tätigkeiten in Schwarzmärkten, vor allen Dingen im Drogenhandel. Die 4. Biografie fand ich persönlich auch sehr interessant. Die ist von dem Rapper Flair, der da sehr offen mit seinen psychischen Krankheiten umgeht. An einer Stelle beschreibt er sehr detailliert, wie er sich auf dem Weg zu seiner Psychologin im Treppenhaus selber in die Hose kackt. Also er geht da sehr offen mit seinen Defiziten und Verletzlichkeiten um. Ja, und das ist eben das, woraus diese Gangster-Rap-Geschichten oft sind, aus schwachen, aus verletzlichen Positionen, sich an die Spitze zu kämpfen.
Aber in der Musik ist ja das dominierende Bild immer noch der männliche Gangster, rücksichtsloser Drogendealer und Zuhälter. Das sind jetzt alles Männer, die wir beschrieben haben. Welche Rolle spielen denn Frauen in dieser Welt?
Ja, das ist gut, dass Sie das fragen. Ich habe ja diese 4 Biografien schon mal früher in einem Aufsatz untersucht. Und jetzt in dem Buch kommt eben noch die Biografie der Frankfurter Rapperin Schwester Ewa hinzu. Die ist auch als Flüchtlingskind nach Deutschland gekommen aus Polen, war dann in Kiel mit ihrer Mutter. Die haben auf der Straße gelebt. Ewa hatte dann eine Missbrauchserfahrung durchlebt als Kind und wurde schnell kriminell in ihrer Jugend. Und dann als Sexarbeiterin hat sie sich dann ein paar Jahre verdient, bis sie eben auch über den Xatar, über den wir eben sprachen, zum Rap fand. Und auch da schöpft sie eigentlich wieder den symbolischen Rohstoff für ihre Inszenierung aus einer Geschichte der Randständigkeit und der Verletzlichkeit. So. Und bei ihr hört man das vielleicht auch eher noch raus als bei den Rappern. Die Rapper sind oft in den Songs eigentlich meistens hart, wobei das auch abnimmt mit der Zeit. Und in den Biografien bekommt man so ein bisschen ein umfassenderes Bild. Also es ist eigentlich da wirklich, da bin ich vorher auch noch gar nicht so drauf gekommen, aber klar, man kann sich die Raps und die Biografien als 2 komplementäre Quellen eigentlich angucken. Die Raps sind ja als Kunstform sozusagen, basieren die immer auf einer gewissen Wettbewerbsorientierung. Man will der coolere Rapper sein. Das sogenannte Boasting im Rap besteht ja auch daraus, dass man übertreibt. Und die Biografien, die gewähren nochmal einen Einblick mehr in die Lebenswelt und sind da vielleicht, ich weiß nicht, ob man sagen kann, authentisch. Ne, das ist sicherlich auch nicht alles ganz ungeschönt, was in diesen Büchern steht, aber sie sind halt ein bisschen, sage ich mal, wirklichkeitsadäquater als die Rap-Songs.
Was macht da der Soziologe draus? Was sagen diese Figuren aus über die gesellschaftliche Realität in Deutschland 2021?
Das ist eine gute Frage. Diese Figuren, die wir da aus der Gangster-Rap Bühne sozusagen sehen, die sind sehr stark auch Medien gemacht. Nicht nur durch die Rapper selber, sondern auch aus einem Diskurs sich speisend, den wir schon viel länger als es Rap gibt, eigentlich über migrantische Delinquenz wäre das soziologische Fachwort haben. Also nach 9/11 gab es da einen starken antimuslimischen Rassismus. den wir auch vorher schon in den 90ern eigentlich hatten, wenn wir über Straftäter wie den Mehmet mit seinen über 60 Anzeigen in den Zeitungen gelesen habe und auch später über die Rüttli-Schule oder von Leuten wie Roland Koch oder Buschkowski oder Sarrazin sozusagen angeheizt in den Nuller- und Zehnerjahren. Da haben wir die semantischen Vorlagen für die Gangster-Rapper schon aus diesem Diskurs heraus kennengelernt. Da gab es einen Spiegeltitel Anfang 2007, der lautete Migration der Gewalt, junge Männer, die gefährlichste Spezies der Welt. Naja, und wenn sowas eben in den Zeitungen steht, dann haben Gangster-Rapper natürlich ein tolles Sprungbrett. Und da knüpfen die dran an und sie reiten da auf einer Welle der medial erzeugten Empörung sozusagen. Und die war schon vor den Gangster-Rappern da, und da sind diese Gangster-Rap-Images eigentlich, kann man sagen, ein Kooperationsprodukt von Boulevardmedien und Gangster-Rappern.
Also die ziehen aus diesen ursprünglichen, unheimlich bösen Fremdzuschreibungen auch so eine Art Selbstermächtigung, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, das kann man genauso sagen. In dem Moment, in dem die sich da als Übeltäter im Sinne des Krisendiskurses aufspielen, gewinnen sie natürlich ein Stück Handlungsfähigkeit zurück, ne, und können sich als wehrhaft, als widerständig, als durchsetzungsfähig profilieren. Das ist im Prinzip eine Ausdrucksform eines Ungleichheitskonfliktes in der Einwanderungsgesellschaft. Ja, eines Ungleichheits- und eines Anerkennungskonfliktes in der Einwanderungsgesellschaft, ja.
Also es liegt im Gangster-Rap einerseits dieses emanzipatorische Moment, andererseits ist Gangster-Rap ja stellenweise wirklich patriarchal, rückwärtsgewandt und hin und wieder, naja, auch ein wenig dumm. Wie schauen Sie da drauf? Wie würden Sie das bewerten?
Ja, ich würde das genauso bewerten wie Sie. Das ist teilweise rückwärtsgewandt und dumm und teilweise emanzipatorisch. Das ist für mich eigentlich genau das Faszinierende, weil, so wie ich es bislang kennengelernt habe, das eine ohne das andere nicht zu haben ist. Ich sage das immer ein bisschen plastisch. Die Gangster-Rapper, die treten nach oben und nach unten gleichzeitig. Die sind einerseits total widerständig und aufmüpfig und andererseits berufen sie sich auf etablierte Herrschaftsmomente wie die Unterdrückung und Herabwürdigung von Frauen oder, sagen wir mal, eine materialistische Statusordnung in der Gesellschaft, wo es irgendwie darum geht, die eigene Kaufkraft sozusagen immer am Körper zu inszenieren, indem man Ringe trägt oder mit einem teuren Auto daherkommt. Und das ist eigentlich das Faszinierende für mich daran, dass man das nicht so klar einordnen kann. Ist das jetzt emanzipatorisch oder ist das affirmativ? Das erste Buch, das ich dazu geschrieben habe, das hatte ich zwischen Affirmation und Empowerment genannt. Der Titel war ein bisschen sperrig, aber im Prinzip bringt ja das gut auf den Punkt. Die treten nach oben und nach unten gleichzeitig.
In SWR 2 Kultur aktuell war das der Soziologe Martin Seliger. Gerade ist seine Soziologie des Gangster-Rap erschienen. Eine Erkenntnis daraus, Gangster-Rap ist eben beides, Kritik und Bewältigung von sozialen Problemen, wenn gleichzeitig in der Musik viele Missstände einfach weitergetragen werden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Martin Seliger.
Danke sehr.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.